SRF 1.
«12.30 Uhr, Radio SRF. Willkommen zum Rendezvous. Saudi-Arabien bombardiert Rebellen in Jemen. Der Iran protestiert gegen die Angriffe, der Ölpreis steigt. Und der Terrorismusexperte warnt:
Das Vorgehen der Saudis ist äußerst heikel. Es darf da einfach keinen langen Bürgerkrieg geben.
In der AHV-Kasse klafft ein großes Loch. Statt 32 Millionen Franken fehlen 320 Millionen. Wir fragen nach den Konsequenzen. Die SBB ist gut unterwegs. Sie transportiert mehr Passagiere, mehr Güter und sie verteuert die Zugbillette nicht. Über diese positive und über weniger positive Entwicklungen bei der Bundesbahn sprechen wir im Tagesgespräch mit SBB-Chef Andreas Mayer. Rendezvous mit Ivana Pribakovic. In Jemen bombardiert Saudi-Arabien mit Unterstützung einer Reihe weiterer Staaten vorrückende Houthi-Rebellen. Damit greift Saudi-Arabien in den Bürgerkrieg ein und stellt sich auf die Seite des geflüchteten Präsidenten Hadi. Die Situation droht ähnlich zu eskalieren wie in Irak und in Syrien. Auslandredaktor Christoph Wüthrich mit den Fakten.
Um Mitternacht gaben die Saudis das Signal zum Angriff. Flugzeuge Saudi-Arabiens und verbündeter Staaten griffen Ziele in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa an. Zu den Zielen gehörten Stellungen der Houthi-Rebellen. Aber auch Wohngebiete in der Nähe des Flughafens von Sanaa sollen getroffen worden sein. Von Seiten der Houthi-Rebellen hieß es, 25 Zivilisten seien getötet worden, Dutzende verletzt. Saudi-Arabien sagte, es habe 100 Flugzeuge und 150.000 Soldaten mobilisiert. Unterstützt werde es von den Arabischen Emiraten, von Kuwait, Katar und Bahrain und auch von Jordanien, Ägypten und Marokko. Die Staaten begründen ihre Intervention damit, dass der rechtmäßige Präsident Jemens, Mansur Hadi, gegen die Houthi-Rebellen verteidigt werden müsse. Diese haben in letzter Zeit von Norden her weite Teile Jemens unter ihre Kontrolle gebracht. Und Hadi stand gestern kurz davor, auch die Kontrolle über die Hafenstadt Aden im Süden Jemens zu verlieren. Inzwischen teilten Hadis Truppen mit, sie hätten den Flughafen von Aden wieder aus den Händen der Houthi-Rebellen zurückerobert. Aus dem saudischen Verteidigungsministerium verlautete, dass auch ein Einmarsch mit Bodentruppen in Jemen nötig werden könnte. Mit der Intervention der sunnitischen Allianz rund um Saudi-Arabien verschärft sich der Machtkampf mit dem schiitischen Iran. Dieser Machtkampf heizt schon die Kriege in Irak und Syrien an. Iran, die Schutzmacht der Houthi-Rebellen, verurteilte Saudi-Arabien scharf. Es verletze die Souveränität Jemens und verunmögliche eine friedliche Lösung. Nach den USA hat auch Großbritannien die Militärintervention Saudi-Arabiens gut geheißen.
Christoph Wüthrich. Und welche Folgen diese Eskalation für die Region und für Europa haben könnte, darüber sprechen wir mit dem Terrorismusfachmann im Laufe der Sendung. Jetzt zuerst noch eine dringende Verkehrsmeldung. SRF Verkehrsinfo von 13.33 Uhr. Achtung Tiere in der Region Freiburg. Auf der A12 Richtung Bern zwischen Freiburg Süd und Freiburg Nord. Gefahr durch einen Hund auf der Fahrbahn. Und nun zu den weiteren Meldungen des Mittags und die hat Pascal Schmitz.
Die Krise in Jemen sorgt für Nervosität an der Börse. Auch davon betroffen ist der Ölpreis. Er stieg heute deutlich, nachdem es schon gestern einen Preissprung gegeben hatte. Die deutsche Regierung hat die Salafistenvereinigung Tawhid Germany verboten. Deswegen durchsucht die Polizei in den Bundesländern Nordrhein-Westfalen, Hessen, Bayern und Schleswig-Holstein zahlreiche Wohnungen, teilte Innenminister Thomas de Maizière mit. Die Vereinigung habe sich gezielt an Jugendliche gewandt und diese teilweise auch für Kämpfe in Syrien oder Irak rekrutiert. Die Vereinigung Tawhid Germany sei eine Ersatzorganisation einer Salafistenvereinigung, die bereits 2012 verboten worden war. Zwei Tage nach dem Flugzeugabsturz in Südfrankreich sind in Marseille rund 50 Hinterbliebene von Unfallopfern eingetroffen. Die Behörden wollen sie in der Nähe des Unglücksorts in den Alpen bringen, wo ein Trauerraum für die Angehörigen eingerichtet wurde. In diesen Minuten hält der Staatsanwalt von Marseille eine Pressekonferenz ab. Es ist nicht bekannt, ob sein Auftritt einen Zusammenhang mit den Berichten der New York Times und Agence France-Presse hat. Diese hatten gemeldet, beim Absturz sei einer der beiden Piloten aus dem Cockpit ausgesperrt gewesen. Von offizieller Seite gibt es aber keine Bestätigung dieser Information. Die Sozialversicherung AHV hat letztes Jahr 320 Millionen Franken mehr für Renten ausgegeben, als sie mit den Beiträgen eingenommen hat. Nur dank einem guten Anlageergebnis konnte die AHV mit einem Plus von 1,7 Milliarden Franken das Jahr 2014 abschließen. Die IV weist mit rund 680 Millionen Franken eine positive Jahresbilanz aus. Die IV konnte so die Schulden gegenüber der AHV weiter abbauen. Diese belaufen sich nun noch auf rund 13 Milliarden Franken. Die Aufsichtsbehörde für Heilmittel Swissmedic hat Strafverfahren gegen mehrere Anbieter von sogenannten Frischzellentherapien eingeleitet. Dies, weil Produkte eingesetzt würden, die nicht zugelassen und für die Gesundheit gefährlich seien. Frischzellentherapien, auch Anti-Aging-Therapien genannt, werden laut dem Bundesamt für Gesundheit BAG in diversen Schweizer Spitälern und Privatkliniken angeboten und sie sind besonders beliebt bei Touristen aus China, Russland und dem Nahen Osten. Die Wirksamkeit der Therapien ist gemäß BAG wissenschaftlich nicht belegt. Die Preise für SBB-Billete sollen dieses Jahr nicht steigen. Das teilt die SBB mit. Man werde sich dafür einsetzen, auf Preiserhöhungen im öffentlichen Verkehr zu verzichten, trotz des starken Frankens. Insgesamt schaue die SBB auf ein gutes Jahr 2014 zurück, heißt es weiter. Man habe bei Sicherheit, Sauberkeit und Pünktlichkeit zulegen können. Das zeige sich in der Kundenzufriedenheit, die leicht gestiegen sei. Aber laut SBB erreichten letztes Jahr wiederum rund 12% aller Reisenden ihr Reiseziel mit einer Verspätung von mehr als 3 Minuten. Auf Schweizer Straßen sind im letzten Jahr 243 Menschen gestorben. Das sind 26 weniger als im Vorjahr, schreibt das Bundesamt für Straßen. Die Zahl der getöteten Personen ist damit auf dem tiefsten Stand seit den 1950er Jahren. Auch wurden letztes Jahr im Straßenverkehr weniger Menschen schwer verletzt. Hauptgrund für diese positive Entwicklung sieht das Bundesamt bei den Fahrzeugen. Diese seien über die letzten Jahre sicherer geworden. Eine schlechte Bilanz zeigt sich bei den Velounfällen. 29 Menschen starben letztes Jahr, 12 mehr als im Jahr zuvor. Das Wetter. Heute und morgen gibt es zwischen vielen Wolken auch sonnige Abschnitte. Am Abend, in der Nacht und morgen regnet oder schneit es gebietsweise. Die Schneefallgrenze sinkt gegen 800 Meter. Die Temperaturen liegen bei 7 bis 11 Grad. Im Süden scheint morgen die Sonne und es wird bis zu 20 Grad warm.
Und zuerst nochmals auf die Straße. SRF Verkehrsinfo von 12.38 Uhr. Entwarnung in der Region Freiburg besteht auf der A12 Richtung Bern zwischen Freiburg Süd und Freiburg Nord. Keine Gefahr mehr wegen des Hundes auf der Fahrbahn. Und so geht es im Rendezvous weiter. Pulverfass Jemen. In der Region kämpfen Saudi-Arabien und Iran um die Macht. Bei der SBB läuft's wie geschmiert, außer dass sich die Infrastruktur schneller abnützt, als sie ersetzt werden kann. Und zum Kiffen ist man nie zu alt. Oder die Reportage bei den Kiffern mit den grauen Schläfen. Unser Schwerpunkt zur Diskussion ums Cannabis. In Jemen bahnt sich ein größerer Konflikt an, ein Stellvertreterkrieg. Einander gegenüber stehen das schiitische Saudi-Arabien und die schiitischen Houthi-Milizen, die von schiitischen Iran unterstützt werden. Entschuldigung, das sunnitische Saudi-Arabien. Und Saudi-Arabien bombardiert jetzt eben die vorrückenden Houthi-Rebellen. Im Grenzgebiet stehen Panzer und Kanonen. Frage an den Terrorismusexperten und Kenner der Region Guido Steinberg von der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, SWP. Wie heikel ist das Vorgehen der Saudis, die Houthi-Rebellen auf jemenitischem Boden zu bombardieren?
Das Vorgehen der Saudis ist äußerst heikel, weil sie riskieren, dass es im Jemen tatsächlich zu einem größeren Stellvertreterkrieg kommt, weil Saudi-Arabien ja den Houthi-Rebellen vorwirft, von Iran unterstützt zu werden. Und damit riskiert Saudi-Arabien eine weitere Eskalation dieses Konfliktes.
Will sich eigentlich Saudi-Arabien verteidigen oder planen die Saudis da eine Intervention in Jemen?
Also die Saudis werden natürlich im Moment immer argumentieren, dass sie sich verteidigen. Ob sie wirklich eine größere Intervention planen, ist noch nicht abzusehen. Vor einigen Jahren hätte ich Ihnen wahrscheinlich gesagt, das ist vollkommen undenkbar. Dafür ist die saudische Politik zu defensiv. Das hat sich allerdings geändert. Sie haben 2009 schon einmal im Jemen gegen die Houthi-Rebellen interveniert, sodass man im Moment tatsächlich nichts ausschließen kann. Die Saudis sind so beunruhigt ob der Situation im Nachbarland, dass man ihnen zutrauen kann, dass sie sehr viel aggressiver vorgehen, als das in der Vergangenheit der Fall war.
Sie haben vorhin das Grundproblem schon angetönt. Die Houthi-Rebellen sind Schiiten und werden vom Iran unterstützt. Die Saudis sind mehrheitlich Sunniten. Also geht es hier einmal mehr um den großen innerislamischen Konflikt, quasi wie früher bei uns zwischen Katholiken und Reformierten?
Ja, es geht schon ein wenig um das Verhältnis zwischen Schiiten und Sunniten. Allerdings ist es vor allem der machtpolitische Konflikt zwischen Saudi-Arabien und dem Iran. Und die Saudis sind diejenigen, die diesen Konflikt vor allem in religiösen Dimensionen sehen. Überall dort, wo schiitische Gruppierungen oder auch Regierungen an Einfluss gewinnen, im Irak, im Libanon, in Syrien, im Jemen jetzt, da sehen sie die Hand Irans am Werk. Das war in der Vergangenheit eher Paranoia. Aber in den letzten Monaten gibt es doch deutliche Hinweise darauf, dass es iranische Unterstützung für die Houthi-Rebellen gibt. Und dieses religiöse Element wird sicherlich noch an Bedeutung gewinnen in der Regionalpolitik in den nächsten Monaten.
Wenn Saudi-Arabien jetzt mit militärischen Mitteln eingreift, auf diese Art auch mit Bomben, geht es wahrscheinlich mehr als nur einfach um den Einfluss in Jemen. Worum geht es eigentlich genau bei diesem Konflikt?
Es geht tatsächlich um Vorherrschaft auf der arabischen Halbinsel in der Golfregion. Und da sieht Saudi-Arabien sich durch den Iran bedroht. Und es geht noch nicht einmal nur darum, dass die Iraner nun aus saudi-arabischer Sicht zumindest vorrücken. Im Irak, in Syrien, im Libanon und im Jemen. Es geht für Saudi-Arabien auch um die Innenpolitik. Sie sehen nämlich sich selbst bedroht durch 2 bis 3 Millionen Schiiten, die im Osten des Landes leben. Und auch die sehen die Saudis als fünfte Kolonne Irans. Also wenn sie jetzt im Jemen gegen schiitische Rebellen vorgehen, dann hat das auch eine innenpolitische Komponente. Die Saudis haben ganz einfach Angst vor den Schiiten in der Region und vor den Iranern.
Und wie groß ist die Gefahr, dass die Lage im Jemen jetzt eskaliert? Auch angesichts dessen, dass die Bevölkerung stark bewaffnet ist offenbar und das Land mausarm ist?
Ja, also die Situation im Jemen ist tatsächlich fürchterlich. Wir bekommen hier schon die Nachrichten von einigen ehemaligen Kollegen, die von tatsächlich brutalen Bombardierungen, von katastrophalen Verhältnissen berichten. Wenn es jetzt tatsächlich zu einem länger anhaltenden Bürgerkrieg kommt, es hat in den letzten Jahren immer Waffengänge gegeben, dann wird vor allem Al-Qaida davon profitieren, möglicherweise aber auch der IS. Wir dürfen nicht vergessen, dass im Jemen die wahrscheinlich stärkste Al-Qaida-Filiale überhaupt besteht, die auch in der Vergangenheit mehrfach versucht hat, Anschläge in Europa zu verüben, die meines Erachtens auch für den Anschlag auf Charlie Hebdo in Paris im Januar verantwortlich war. Das zeigt, wie relevant die Situation im Jemen auch für uns ist. Es darf da einfach keinen langen Bürgerkrieg geben.
Und was kann da die internationale Gemeinschaft machen?
Ja, zunächst einmal müsste man die Saudis davon überzeugen, dass sie sich zurückhalten müssen, dass sie einer politischen Lösung zwischen der immer noch legitimen Regierung von Präsident Hadi im Süden und den Houthi-Rebellen nicht im Weg stehen, dass sie nicht weiter Öl ins Feuer gießen. Allerdings wird das sehr schwierig, denn wie gesagt, für die Saudis ist das auch eine, wie sie meinen, existenzielle und interne Bedrohung.
Sagt der Terrorismusexperte der Berliner Stiftung Wissenschaft und Politik, Guido Steinberg, im Rendezvous. Es läuft rund für die SBB. Mehr Gewinn, mehr zufriedene Kunden, verbesserte Pünktlichkeit. So lobt sie sich selbst. Doch ein wichtiger Punkt gibt zu denken. Die Schienen, Weichen und Brücken verschleißen sich schneller, als sie saniert werden, obwohl die SBB bereits viel Geld dafür einsetzt. Alex Grass.
Die SBB-Medienstelle teilt in 3 Sprachen mit, dass die SBB im vergangenen Jahr gut vorangekommen sei. Bei 4 von 5 Unternehmenszielen habe sich der Konzern im Vergleich zum Vorjahr verbessert. Doch es bleiben gewichtige Probleme. Der Schienenverkehr wächst, das bringt mehr Verschleiß. Allein 2014 beträgt der Nachholbedarf 200 Millionen Franken. SBB-Verwaltungsratspräsident Ulrich Gigi.
Sie wissen, dass wir mit Bahn 2000 einen großen Sprung nach vorne gemacht haben, viel mehr Züge anbieten, viel mehr S-Bahn-Ausbau mit aggressiveren Zügen. Und entsprechend leidet die Fahrbahn, die Schienen, die Fahrleitungen und man muss den Unterhalt im gleichen Rhythmus hochfahren wie das Angebot auf der Schiene. Und da hinkt man etwas hinten nach und da müssen wir jetzt aufholen.
Im Klartext, der Rückstand beim Schienenunterhalt, der wächst. Auch im kommenden Jahr werden es nochmals 200 Millionen Franken sein. SBB Cargo schreibt zum zweiten Mal einen kleinen Gewinn. Nicht genug für die nötigen Investitionen, aber immerhin, das ist eine kleine Sensation. Doch der starke Franken wird dieses Jahr einen Strich durch die Rechnung machen. Und im Jahr 2016, so die Befürchtung, wird es richtig teuer.
Ja, wir haben 100% praktisch der Import-, Export- und der Transitaufträge in Euros und die Kostenbasis größtenteils in Franken. Und das ist klar, dass das eine Verschlechterung der Wettbewerbslage um bis 20% ist. Und das Ganze könnte sich im Güterverkehr und im Personenverkehr zusammen schon auf eine dreistellige Millionenzahl aufsummieren.
Das operative Ergebnis der SBB bleibt im Vergleich zum Jahr 2013 bei gut 300 Millionen Franken. Das ist eine gute Nachricht. Die schlechte: der größte Teil des Gewinns kommt nicht aus dem Bahnverkehr. Die Immobiliensparte macht dreimal so viel Ertrag wie Personen- und Güterverkehr zusammengerechnet. Und obwohl der Bundesrat seit Jahren fordert, dass die SBB ihre Schuldenlast senkt, steigt die weiter auf einen neuen Rekordwert von 7,7 Milliarden Franken.
Langfristig geht es natürlich nicht, dass wir negative Cashflows schreiben und entsprechend jedes Jahr uns höher verschulden. Das hat der Verwaltungsrat relativ früh erkannt, vor 5 Jahren. Und jetzt müssen wir natürlich entsprechend daran arbeiten.
Immerhin schränkt Gigi ein, der aktuelle Schuldenberg ist auch Folge außerordentlicher und hoher Investitionskosten beim Rollmaterial.
Und nach der jetzigen Finanzplanung erwarten wir, dass wir diese Investitionsspitzen abfangen können und dass wir den Schuldendeckungsgrad bis Ende der Periode, 20, also das ist 2020, auf den Zielwert des Bundes reduzieren können.
Doch das Zitat des SBB-Finanzchefs an der Bilanzpressekonferenz von heute bleibt im Raum. Der jetzige Trend zur Mehrverschuldung ist höchst ungesund.
Alex Grass. Und die SBB ist auch Thema im Tagesgespräch. Gast von Susan Brunner ist der Chef persönlich, SBB-Chef Andreas Mayer. Die Zahlen der AHV fürs letzte Jahr sind röter als rot. Die Altersvorsorge schließt mit einem Minus von 320 Millionen Franken statt mit einem Minus von 32 Millionen ab, wie eigentlich budgetiert. Ein Minus, das 10-mal größer ist als budgetiert. Wie kommt das? Und was bedeutet diese leere AHV-Kasse für die Zukunft unserer Altersvorsorge? Bundeshausredaktorin Elisabeth Pestalozzi.
Für Werner Gredig, Vizedirektor beim Bundesamt für Sozialversicherung, ist das Minus von 320 Millionen Franken in der AHV-Kasse keine Überraschung.
Nein, wir haben mit solcher Entwicklung schon im letzten Jahr gerechnet.
Denn das Wachstum bei den Rentenausgaben nehme ständig zu. Und wenn man bedenke, dass die AHV rund 40 Milliarden Franken verwalte, sei ein Defizit von nicht einmal 1% auch keine Katastrophe. Auf die Frage doch, woher genau das Loch in der AHV-Kasse komme und weshalb es 10-mal größer sei als erwartet, muss Gredig passen.
Ich habe heute keine Erklärung, weshalb hier 300 Millionen weniger gut abgerechnet wurde.
Klar sei, man habe sich auf der Einnahmenseite verrechnet, so Gredig. So sei man von mehr AHV-zahlenden Beschäftigten ausgegangen und auch von grundsätzlich etwas höheren Löhnen, ergo höheren Beiträgen. Mit genaueren Erklärungen zu den Gründen rechnet Gredig im Laufe des Jahres. Stellt sich die Frage, was bedeutet das negative Resultat bei der AHV für die Zukunft der Sozialversicherung, namentlich für die große Rentenreform von Innenminister Alain Berset? Diese möchte wegen der schlechten finanziellen Aussichten die Altersvorsorge grundsätzlich reformieren, mit einem höheren Rentenalter für die Frauen, einem tieferen Umwandlungssatz und mehr Geld aus der Mehrwertsteuer. Muss diese Reform jetzt von noch düstereren Szenarien ausgehen? Die Rentenreform orientiert sich bereits an einem Minus bei der AHV von über 8 Milliarden im Jahr 2030. BSV-Vizedirektor Gredig winkt ab. Es seien noch viele Fragen offen bis dahin.
Was wir heute sicher sagen können, dass diese 300 Millionen nicht entscheidend sind für die Lücke im Jahr 30.
Das sieht auch die Politik so. Gerade heute arbeiten Sozialpolitiker im Bundeshaus an der Rentenreform. An der Reform ändern müsse man nichts, so SP-Ständerat Hans Stöckli. Doch bedeuteten die jüngsten Zahlen schon,
dass wir einen Schuss vor den Bug bekommen haben als Signal. Jetzt müssen wir tatsächlich das, was der Bundesrat uns vorgeschlagen hat, ernsthaft bearbeiten.
Und auch CVP-Ständerat Urs Schwaller sagt, eigentlich würden die neuen Zahlen der Politik helfen. Vor ein paar Monaten sei noch von einer Rückweisung des ganzen Pakets die Rede gewesen und oder von einer Aufteilung.
Das ist jetzt vom Tisch, weil man weiß, wir sind dann für sich gezwungen oder verpflichtet. Ist auch eine Frage des Vertrauens, des schlussendlich des einzelnen Bürgers in die Fähigkeit des Parlaments, hier nun die AHV für die nächsten 15 Jahre zu sichern.
Bei den Ständeräten in der Kommission zeichnet sich unterdessen vielleicht sogar ein Kompromiss ab. Eine etwas schlankere Reform zum Beispiel ohne Abstriche bei der Witwenrente. Dies als Zugeständnis an die Linke. Umgekehrt sollen Arbeitgeber bei den Pensionskassenbeiträgen nicht stärker belastet werden. Noch laufen die Diskussionen in der Kommission. Voraussichtlich im Herbst kommt die Reform in den Ständerat.
Rendezvous 8:08. Zum Flugzeugabsturz in Südfrankreich gibt es Neuigkeiten. Der Staatsanwalt in Marseille hat gesagt, der Co-Pilot sei im Cockpit alleine gewesen und habe den Sinkflug wahrscheinlich vorsätzlich eingeleitet. Wir kommen möglichst schnell auf das Thema zu sprechen hier im Rendezvous. Doch zuerst noch dies. Raucht Ihr Sohn Cannabis oder vielleicht Ihre Enkelin? Wenn es ums Kiffen geht, denkt man meist an Jugendliche. Dabei gibt es eine beträchtliche Zahl von älteren Menschen, die regelmäßig Cannabis konsumieren. Wie viele es sind, lässt sich nicht genau beziffern. Sicher aber ist, dass es darunter auch zahlreiche Ärzte, Banker oder Lehrerinnen gibt. Wie gehen diese arrivierten Kiffer mit ihrem verbotenen Tun um, mit ihrem Drogenkonsum? Christian von Burg.
Drei Männer sitzen am Tisch in einem großbürgerlichen Basler Altstadthaus. Das Schminefeuer prasselt, auf dem Tisch steht ein guter spanischer Rotwein und Theo dreht einen Joint. Theo ist 46 Jahre alt. Er ist Abteilungsleiter in einem mittelgroßen Unternehmen.
Die meisten von meinen Freunden, Bekannten, die kiffen, die haben einen guten Job. Und ich glaube, dass es ein sehr falsches Bild ist, wenn man meint, dass es nur die Gescheiterten sind oder die Jungen, die hier kiffen.
Theo heißt in Wirklichkeit anders. Seine Stimme ist nachgesprochen wie die seiner Kollegen. Sie sind gesellschaftlich arriviert, wollen ihren Ruf nicht gefährden und sie wollen keine Probleme mit der Polizei. Gemäß offiziellen Telefonumfragen kifft in ihrem Alter nur noch jeder Hundertste mindestens einmal pro Woche. Er kiffe fast täglich, sagt Theo. Und in seinem Freundeskreis kiffe etwa jeder Dritte. Aber gegen außen spreche man halt nicht darüber. Auch nicht bei einer Telefonumfrage. Er zündet den Joint an, nimmt einen Zug und reicht ihn weiter an Raphael. Raphael, 42, arbeitet in leitender Funktion in der Versicherungsbranche. Auch er kifft täglich, am Abend auf dem Balkon zum Entspannen. Sein Gras bezieht er von einem Kollegen. Dieser hat in einem Nebenzimmer seiner Wohnung eine kleine Hanfplantage angelegt.
Mein Bekannter, der pflanzt Cannabis für den eigenen Gebrauch. Es gibt aber recht viel Arbeit und darum sind wir zwei, drei Leute, die ihm manchmal helfen. Und das, was wir dann ernten, das teilen wir uns unter uns auf. Das ist so eine ganz gute Sache.
Eine gute Sache, weil er genau weiß, wo das Gras herkommt, das er raucht. Keine gute Sache, sobald die Polizei davon erfährt. Denn sobald Geld fließt und sobald zwei oder drei zusammen eine Hanfplantage betreiben, gelten sie gemäß Gesetz als Bande. Sie riskieren eine Strafe von über einem Jahr. Der Joint ist unterdessen bei Reto gelandet. Reto ist Arzt, hat eine eigene Praxis, eine Familie und auch er ist gegen außen sehr vorsichtig. Käme er etwa mit dem Auto in eine Kontrolle und würde positiv auf Cannabis getestet, hätte er ein Problem. Denn im Unterschied etwa zu Kokain sei Cannabis viel länger in Blut und Urin nachweisbar.
Die härteren Sachen sind schneller draussen wie das Cannabis. Und wenn man es regelmäßig macht, dann hat man einfach Abbauprodukte, die relativ lang nachweisbar sind.
Auch wenn er völlig unbekifft herumfahre, gelte er gemäß Grenzwerten offiziell immer noch als bekifft. Reto will auch vermeiden, dass seine Patienten von seinem Cannabiskonsum erfahren. Er befürchtet, als Süchtiger zu gelten. Raphael gegenüber setzt das Weinglas ab und nickt. In der Versicherung hüte er sich, etwas vom Kiffen zu erzählen. Bei seinem früheren Arbeitgeber sei er zu offen gewesen.
Man kriegt sofort einen Stempel und man wird sofort, aber wirklich sofort in eine Klischeeschublade hineingedrückt. Und wenn dann irgendetwas passiert, dann wird die Schublade sehr schnell wieder aufgemacht, weil es ist ja die oberste.
Alle drei hoffen natürlich auf eine Legalisierung des Cannabiskonsums. Er habe das Versteckspiel gegenüber seiner Tochter satt, sagt Verkaufsleiter Theo. Er stelle sich die Frage:
Wenn sagt man ihnen was? Nicht, dass das Kind irgendwie das gegen raus treibt, dass es plötzlich irgendwie in der Schule dann sagt, ja, mein Papi, der kifft auch. Der hat mir das gesagt. Als Eltern finde ich das ein sehr schwieriges Thema, wenn ich das dem Kind überbringe.
Denn eigentlich wolle er seiner Tochter doch wie bei Wein oder Bier einen vernünftigen Konsum vorleben. Genau, sagt Raphael, Jugendschutz sei wichtig. Und er erzählt von einer älteren Bekannten, welche die Erziehung ihrer Nichte übernommen habe.
Die Bekannte hat schon früh mit ihrer Nichte angefangen darüber reden, was sie als Grossmami da genau raucht. Und sie hat mir dann gesagt, «Lück, ich kann es eh nicht verstecken, irgendwann mal merkt es die Nichte. Und wenn ich es geheim mache, dann wird es erst recht interessant für sie.»
Eine alte Kifferin, die ihre Enkelin vor dem Kiffen schützen will. Reto will Wein nachschenken. Theo und Raphael lehnen ab. Sie hätten noch viel zu tun im Geschäft morgen. Aber einen weiteren Joint? Ja, da sind sie dabei.
Christian von Burg. Lieber eins kiffen statt Wein trinken, damit man am nächsten Tag besser arbeiten kann, das sind selten gehörte Töne. Und auch politisch bewegt sich einiges. So wird das Cannabisverbot im Moment wieder häufiger in Frage gestellt als auch schon. Frage an unseren Inlandredaktor Christian von Burg: Warum ist das so?
Cannabis ist zwar verboten seit langem, aber der Konsum, der bleibt konstant, der nimmt nicht ab in den letzten Jahren. Fast jeden zweiten Tag hebt die Polizei in der Schweiz irgendwo eine Hanfanlage aus, meistens eine Indoor-Anlage. Es werden nicht weniger deshalb. Die Zahl derjenigen, die ihr Gras selber anbaut, die nimmt ab. Aber auf der anderen Seite nimmt die Zahl der Banden zu, die das wirklich kriminell, mit großer krimineller Energie machen. Und auch der Cannabis-Import nimmt unterdessen wieder zu.
Das Verbot wird hinterfragt also, aber jetzt mal ganz grundsätzlich gesagt, ist eine Freigabe von Cannabis wirklich das Richtige, wenn gleichzeitig die Präventionsfachleute davor warnen, dass man Zigaretten raucht und zu viel Alkohol konsumiert?
Ja, Cannabis ist nicht ungefährlich, das ist richtig. Vor allem Cannabis mit hohem THC-Gehalt. Und das ist immer weiter verbreitet. Wer jung ist und viel kifft, der kann ernsthaft Probleme bekommen, das ist heute klar. Nur es geht in der jetzigen Diskussion nicht um eine allgemeine Legalisierung von Hanf, sondern es geht um eine Regulierung des Konsums, also quasi eine kontrollierte Abgabe.
Aus Genf kommt ja jetzt diese Idee von Cannabis-Clubs, also Clubs, in denen man Gras rauchen kann. Wie soll das genau funktionieren?
Wer dort kiffen will, der müsste Mitglied sein und er darf nur Hanf von kontrollierter Qualität und mäßigem THC-Gehalt konsumieren. Also das heißt, die Auflagen wären insgesamt viel strenger als bei Alkohol und Tabak. Letzte Woche hat sich auch das Parlament der Stadt Basel deutlich für einen solchen Pilotversuch ausgesprochen. Vorletzte Woche war es das Parlament der Stadt Bern. Die Idee dieser Cannabis-Clubs, die greift also um sich.
Was denken Sie, ist eigentlich ein Umdenken in Gang, ein ganz grundsätzliches?
Es ist schwierig abzuschätzen. Die Städte haben sich ja früher schon für einen liberaleren Umgang mit Cannabis eingesetzt. Aber in der letzten Volksabstimmung, das war vor knapp 7 Jahren, haben damals 63% der Bevölkerung Nein gesagt zu einer Liberalisierung des Cannabiskonsums. Es ging damals um eine Liberalisierung von Konsum und Anbau im kleineren Rahmen. Und trotzdem, ich würde schon sagen, dass einiges im Tun ist. Der Neuenburger Polizeikommandant zum Beispiel hält die Verfolgung von Kleindealern für nicht mehr sinnvoll. Er plädiert jetzt ganz offen für einen Wechsel. Und auch in der SVP, die sich ja sonst meist geschlossen für mehr Repression gegen Drogen einsetzt, auch in der SVP gab es letzte Woche zum Beispiel in Basel gewichtige Leute, die die Repression unterdessen ablehnen. Und diese Woche war ich an einer Pressekonferenz von Sucht Schweiz und ich war überrascht, wie klar die Direktorin sagte, man müsse sich jetzt beim Cannabis neue Wege ernsthaft überlegen. Also ja, ich würde sagen, zumindest bei den Fachleuten ist ein Umdenken im Gang.
Sagt Inlandredaktor Christian von Burg. Und jetzt ist es 13 Uhr. Brisante Neuigkeiten gibt es zum Absturz der Germanwings-Maschine, bei der 150 Menschen gestorben sind. Charles Lieper, der Staatsanwalt, hat sich zu den Gerüchten geäußert und diese bestätigt. Offenbar war der Co-Pilot alleine in der Kabine. Was weiß man da?
Genau, das hat der Procureur de la République de Marseille, der diese Untersuchung leitet, was zu diesem Absturz führte, bestätigt. Der Co-Pilot war alleine im Cockpit. Der Kommandant der Maschine hat kurz vorher das Cockpit verlassen und wollte dann auch wieder zurück in das Cockpit, konnte aber nicht zurückkommen. Er hat an die Tür geklopft. Aber keine Reaktion des Co-Piloten. Er war alleine, aber er war am Leben. Man hört offenbar in den Aufnahmen, dass er weiter geatmet hat. Also man muss davon ausgehen, dass der Co-Pilot am Leben war im Moment des Absturzes.
Heißt denn das, dass der Co-Pilot das Flugzeug zum Absturz bringen wollte, also dass er diese Absicht hatte?
Das ist wahrscheinlich die verrückteste, möchte ich fast sagen, Aussage der Untersuchungsbehörden. Das ist ihre Hypothese, von der sie im Moment ausgehen, dass der Co-Pilot willentlich das Flugzeug zum Absturz brachte. Sie stützen sich da eben auf die zwei Indizien, nämlich dass er den Kapitän nicht mehr in die Kabine reinließ und selber manuell und entgegen aller Warnungen und auch Notsignale das Flugzeug in den Sinkflug versetzte.
Also geht es, wenn ich das richtig verstehe, um die Frage Selbstmord oder Attentat, wenn es diese Hypothese ist. Was weiß man denn über diesen Co-Piloten?
Da weiß man überhaupt noch nichts. Man weiß nur, dass er deutscher Staatsangehöriger ist. Die Neuigkeiten wurden ja auch erst im Laufe der Nacht bekannt. Und der Untersuchungsrichter hat jetzt gesagt, dass er entsprechende Informationen in Deutschland anfordert. Da werden wahrscheinlich jetzt auch verschiedene zuständige Stellen in Deutschland versuchen herauszufinden, mehr zum Umfeld dieses Co-Piloten wissen, was seine Familie ist, was seine Motivation sein könnte, sofern er das Flugzeug tatsächlich willentlich zum Absturz bringen wollte.
Danke für diese ganz neuen Informationen, Charles Lieper.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.